Schön, dass ihr da seid. Vor allem auch schön, dass die Mütter da sind heute. Genau, ich möchte mit einer kleinen Frage starten. Und zwar, wie viele von euch sind schon mal Fallschirm gesprungen? Hebt gerne mal die Hand. Wer ist so mutig? Jawohl, sehr schön. Hier zwei, sonst noch jemand? Okay, ist einer von euch, Stefan, eigentlich fände ich das cool, wenn du das gleich machst, mal hier nach vorne zu kommen und ein paar Fragen von mir dazu beantwortest. Das wäre spitze. Komm gern nach vorne. Genau. Also wie kam das denn zustande? Wie kam es dazu?
Also das ist lange, lange her, als ich noch weniger wog. Es war ein Geschenk meiner Frau. Es war ein Traum, den ich lange hatte, Fallschirm zu springen. Und meine Frau hat es zu meinem Geburtstag ermöglicht.
Schön. Hier in Berlin. Oh, über Berlin meinst du?
Ja.
Sehr gut. Und wie war das dann so? Bist du alleine gesprungen oder mit einem Tandempartner?
Ja, mit einem Tandempartner. Ich hatte keine Ausbildung. Also erstmal mussten wir so ein bisschen am Boden liegen und probieren und wie das funktioniert. Und dann habe ich das Ding angezogen bekommen und dann mit einem Tandempartner, mit einem Sprunglehrer haben wir den Sprung gemacht.
Genau, also du warst nicht alleine. Das ist schon mal gut. Und was ging dir dann so durch den Kopf? Also wie war das? Ihr wart dann im Flugzeug und was waren deine Gedanken?
Nicht viel. Es war genial. Ich fand alles spannend, alles toll. Habe mir mehr Sorgen um den jungen Mann gemacht, der mit mir gesprungen ist, den Sprunglehrer. Und der hat ein bisschen besorgt geguckt. Aber eigentlich war alles super. Spaß gemacht, wir sind nur aufgestiegen mit einigen anderen, die sind allein gesprungen und dann als letztes sind wir raus. Da war gar nicht viel Zeit zum Denken.
Und hat es dich Überwindung gekostet oder wie war das?
Naja, wenn man im Tandem springt, bin ich ja sozusagen vor meinem Partner. Das heißt, ich musste zuerst raus aus der Luke und war schon draußen ausgebeugt und der andere hat dann noch drinnen gesessen und weiß nicht, was er gemacht hat und ich dachte mir, ist ganz schön tief hier. Und da auf einmal habe ich gemerkt, jo, ist doch spannend. Ja, hat Spaß gemacht. Und dann sind wir rausgesprungen. Und wenn man erstmal springt, dann ist toll.
Schön. Danke dir für den Einblick. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, ob du das empfehlen kannst, dass wir das alle hier mal machen. Aber so wie du geredet hast, kann ich das wahrscheinlich vermuten, dass du das empfehlen würdest. Ist bestimmt auch ein gutes Geschenk für den Muttertag nächstes Jahr. Genau, nächstes Jahr, wenn ich dann wieder predige am Muttertag, letztes Jahr habe ich lustigerweise auch heute, also an dem Tag gepredigt, dann frage ich dann nochmal, welche Mütter dann dran waren. Genau. Aber ich predige heute nicht über Fallschirmspringen. Ihr habt ja gerade den Predigttext schon gehört. Aber der kann für uns vielleicht auch zu so einem ganz ähnlichen, spannenden Erlebnis werden, wie so ein Fallschirmsprung. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, dich mal darauf einzulassen, wo der Text uns heute so hinführt. Und wo er dich ganz persönlich auch hinführt. Ich möchte, bevor wir jetzt da richtig reinstarten, noch mal einen kleinen Rückblick machen in das Kapitel davor. Das habt ihr ja hoffentlich gestern alle gelesen im Bibelprojekt. Ich werde es nicht abfragen, ich nehme euch aber noch mal kurz mit rein. Da ging es um Saulus, der voller Eifer die Christen verfolgt hat und total überzeugt war, dass Christen mit allen Mitteln bekämpft werden müssen, weil sie eine andere Weltanschauung hatten als er. In seiner Denkweise war das völlig klar, dass Christen bekämpft werden müssen, weil sie Gott lästern und andere Menschen, andere Juden von ihrem Glauben abbringen, um Jesus anzubeten, der ein Mensch ist. In seinem jüdischen Denken war das unvorstellbar. Deswegen hat er Christen verfolgt. Und dann ist Saulus da auf dem Weg nach Damaskus, um auch dort Christen festzunehmen und zu verfolgen. Und auf diesem Weg begegnet ihm dann Jesus. Und diese Begegnung, die er da hat mit Jesus, die verändert für ihn alles. Saulus wird dann später Paulus genannt und wird selber ein Anhänger von Jesus. Genau, und an diese Geschichte knüpft jetzt der Predigttext inhaltlich an. Und Frank hat es eben jetzt schon zum Cornelius ein bisschen erklärt, was da der Hintergrund ist. Cornelius wird uns in den ersten 8 Versen vorgestellt und es wird über ihn gesagt, dass er ein römischer Hauptmann war und Interesse am jüdischen Glauben hatte. Also er wollte irgendwie dazugehören. Er merkte, ja, da ist was dran. Da steckt mehr dahinter, an was die Juden da glauben. Und deswegen bemühte er sich von ganzem Herzen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Also er betete regelmäßig, immer zu den festgesetzten Stunden und gab Almosen den Armen, also Geld, und drückt so seine Sehnsucht nach Gott aus. Aber das Problem bei Cornelius ist, dass er im falschen Volk geboren ist. Er ist Römer und nicht Jude, deswegen wird er ausgeschlossen, ist draußen. Also egal, was er macht, er kann nicht Teil des jüdischen Volkes werden. Aber Gottes Horizont ist ganz anders und Gott schickt zu Cornelius einen Engel und sagt zu Cornelius, such nach diesem Petrus und hol den zu dir. Und das macht er dann ja auch. Er schickt Diener zu Petrus, die ihn holen sollen. Petrus, zu dem diese Diener dann gehen sollen, das ist ein führender Leiter aus der jungen Christenheit, einer von den 12 Aposteln. Und Petrus wird gar nicht groß vorgestellt, sondern in den Kapiteln davor haben wir schon viel über Petrus gehört. Und die Geschichte legt direkt damit los, dass Gott zu Petrus spricht, also 2 verschiedene Geschichtsstränge. Einmal Cornelius, der seine Begegnung mit Gott hat, und dann Petrus. Und Gott spricht zu Petrus durch eine Vision. Er spricht ihn direkt an und sieht da diese Tiere und weiß aber erstmal gar nicht, was soll das denn jetzt? Was möchte Gott damit sagen? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr dieses Bild ziemlich komisch findet. Bei mir ist das so. Ich finde dieses Bild super komisch. Und um besser zu verstehen, um was es hier geht, möchte ich einfach mal direkt in Vers 28 mit euch reinspringen, weil da sagt Petrus selbst, was eigentlich dahinter steckt, was seine Denkweise ist, seine Weltanschauung. Und da heißt es, und Petrus sprach zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Also Petrus hat diese Überzeugung, dass es nicht okay ist, wenn ein Jude mit einem Nichtjuden Gemeinschaft hat. Für ihn ist völlig klar, dass er nichts mit Nichtjuden zu tun haben möchte. Schließlich wird genau das ja in der Tora gefordert, im Alten Testament. Und Petrus verabscheut alle Heiden, alle Nichtjuden, alle aus anderen Völkern, weil er davon überzeugt ist, dass es das Richtige ist. Und er denkt sogar, dass es Gott gefällt, dass er sich so verhält. Und das Haus so einer Person zu betreten, das kommt für ihn gar nicht in die Tüte. Oder Tischgemeinschaft mit einem Nichtjuden zu haben, das geht gar nicht. Da wird er sich nie im Leben drauf einlassen. Und das Spannende ist auch, dass Petrus für diese Haltung jede Menge gute Argumente hat. Er kann diese Einstellung richtig sauber, theologisch einwandfrei verteidigen. Muss man einfach nur mal 5. Mose 7 lesen. Dann hat sich die Sache eigentlich gegessen. Also er braucht sich gar nicht auf eine Diskussion einlassen, sondern die Sache ist klar, ein Jude kann nicht bei einem Nichtjuden zu Hause sein. Oder ins Haus reingehen, Gemeinschaft haben, mit ihm reden. Das gibt's nicht. Keine Diskussion. Ja. Und wir von außen betrachtet denken vielleicht, wie kann Petrus sowas denken? Hat er wirklich so wenig von Gott verstanden, dass er das denkt, dass Nichtjuden von Gott nicht geliebt werden? Gott will doch, dass jeder gerettet wird. Für uns ist es doch völlig klar. Also ist doch eine eindeutige Sache, dass Petrus hier völlig auf dem falschen Trip ist. Aber wie ist es denn bei uns? Was kommt denn bei uns auf den Tisch, wenn wir darüber mal nachdenken? Nicht, was Petrus für falsche Denkweisen hat, sondern wenn wir uns mal mit unseren eigenen Denkweisen beschäftigen. Jeder Mensch von uns hat doch irgendwelche Schubladen, wo Menschen abgeparkt werden, abgestempelt. Und damit ist dann auch klar, dass wir mit bestimmten Menschen nichts zu tun haben müssen, dass wir nicht mit ihnen reden müssen, sie meiden können. Es gibt ja gute Argumente dafür, oder? Was sind die Gründe, wegen denen bei dir jemand komplett unten durch ist direkt? Wenn der andere vielleicht eine falsche Lebensweise hat oder irgendwie die falsche Einstellung, die falsche Hautfarbe, die falsche Familie, die falsche Nationalität oder auch nur die theologische Meinung. Wenn wir solche Gedanken haben, dann setzen wir die Einheit unter uns aufs Spiel. Hier unter uns. Und wenn wir Gedanken gegenüber Leuten haben, die nicht Christen sind, dann tun wir ihnen eigentlich das vorenthalten, dass sie Jesus kennenlernen können, durch das, wie wir ihnen begegnen. Aber es sind nicht nur unsere Gedanken anderen Menschen gegenüber, sondern auch unsere Gedanken Gott gegenüber. Da haben wir doch auch jede Menge Anforderungen. Wenn wir beten, dann erwarten wir immer, dass Gott genau so reagiert, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen. Und die unangenehmen Seiten von Gottes Wesen, denen weichen wir doch eigentlich immer ganz geschickt aus. Wie ist es mit Gottes Zorn oder seiner Gerechtigkeit, wenn wir vielleicht auch die Hölle nicht wahrhaben wollen? Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst, vielleicht auch über dich selber, dass du nichts bist, immer das Opfer bist oder von Gott nicht geliebt bist. Ich kenne solche Gedanken in allen drei Kategorien. Vor einigen Jahren wurde ich damit konfrontiert, dass ich doch Theologie studieren könnte. Und da war die Situation so, dass ein Mann auf mich zukam und mir das so gesagt hat, dass er sich das gut vorstellen kann, dass das was für mich ist und dass er auch eigentlich so ein bisschen diesen Impuls von Gott hat, mir das jetzt weiter zu sagen. Und ich wollte das aber nicht. Ich hatte da gar keinen Bock drauf, weil ich gewusst habe, Pastor sein ist nicht immer leicht. Und ich habe mich richtig davon gedrückt und gleichzeitig aber gemerkt, eigentlich will Gott mich tatsächlich in diese Richtung drängen. Er will mich da haben. Und das hat dann 1,5 Jahre gedauert, bis ich soweit war. Und dann war ich voller Feuer dabei. Dann war ich euphorisch und wollte unbedingt Theologie studieren, wollte dabei sein. Und bin mit Überzeugung da reingegangen. Gott hat es gesagt, dass ich das machen soll. Und jetzt möchte ich das auch machen. Und ich habe mich richtig dran gefreut. Und ich bin dann hier nach Berlin gekommen, vor 2,5 Jahren. Und hier in Berlin war ich dann auf einer Schule, eine richtig tolle Schule, kann ich sagen. Aber das nicht so tolle ist, die Schule gibt es jetzt nicht mehr in der Form, weil sie vor ungefähr 1/2 Jahr leider kaputt gegangen ist. Und für mich war da so ein Moment erreicht, wo ich völlig unverständlich war. Also ich habe es nicht verstanden, warum Gott mir gesagt hatte, mach das, und dann auf einmal ist es kaputt gegangen, wo ich doch so überzeugt war, dass Gott genau das so wollte. Ich hatte verstanden, was Gott will, und auf einmal ist alles anders gekommen. Eigentlich, wenn ich es mal auf den Punkt bringe, dachte ich, ich habe verstanden, was Gottes Wege sind, und ich weiß es, aber ich wusste es nicht. Und dann hat Gott jetzt so in den letzten Monaten noch eigentlich mein Herz weich machen müssen dafür, zu verstehen, dass ich nicht Gott bin, sondern er derjenige ist, der die Wege führt. Und das war für mich eine ziemlich verunsichernde Sache, weil ich auf einmal nicht mehr wusste, na, was passiert denn jetzt? Also, was kommt denn auf mich zu, wenn ich gar nicht weiß, wo es lang geht, wenn Gott auf einmal die Führung übernimmt, wenn es keine andere Stütze mehr gibt, außer nur noch Jesus, wenn ich meine Pläne über den Haufen schmeißen muss, wenn Gott auf einmal sagt, das geht jetzt aber da lang und nicht mehr da, wo ich vorher lang wollte. Und ich kenne auch solche Gedanken, wo ich über andere Leute, ich sag's so direkt, über Leute von euch, denk, was ist das denn für ein Christ? Ist der überhaupt richtig mit Jesus unterwegs? Oder die Person, die lebt doch in Sünde. Die kann doch Jesus gar nicht richtig nachfolgen. Bei euch sind das vielleicht andere Dinge, vielleicht auch ähnliche Punkte. Aber für mich ist es immer wieder total herausfordernd zu merken, dass, wie ich denke, ganz oft gar nicht das ist, wie Gott denkt, was seine Perspektive ist. Und da komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich merke, dass ich ohne Gott nichts bin. Tatsächlich einfach ein Haufen nichts. Aus mir selbst nichts Gutes kommt und ich nicht so leben kann, wie es Gott gefallen würde. Dass ich Gott die Ehre gebe mit allem, was ich tue, und meine Mitmenschen, euch und die Menschen da draußen in der Welt, dass ich sie liebe, das kann ich ganz oft gar nicht. Und das Schöne an dieser Geschichte von Petrus ist ja, dass Gott Petrus begegnet und sich ihm durch diese Vision zeigt. Und diese Vision ist irgendwie so ein bisschen komisch mit diesen verschiedenen Tieren. Und diese Tiere sind im jüdischen Glauben alle unrein. Petrus sagt das ja auch. Das sind unreine Tiere, davon esse ich nicht. Und genau das ist der Punkt, den Gott bringen möchte. Weil Gott Petrus da konfrontiert und sagt, mach das, was du nie tun würdest, weil Gott sagt, dass er es tun soll. Und bei Petrus ist diese Barriere, dass er dachte, er wüsste, wer geeignet ist, um Christ zu sein. Am Schluss erkennt Petrus ja, dass er falsch lag, dass Gott nicht nur will, dass Juden zu seinem Volk gehören und eine Beziehung zu Gott haben, sondern dass Gott mit jedem Menschen in Gemeinschaft leben möchte. Und da schließt sich auch der Kreis, ich habe am Anfang von Paulus geredet, der ganz ähnlich wie Petrus, aber auf eine andere Weise, eine Begegnung mit Gott hat, wo auch Paulus' komplette Denkweise über den Haufen geworfen wird. Und Paulus erkennen muss, dass er falsch lag, dass es Unrecht war, Christen zu verfolgen und Jesus tatsächlich Gott ist. Und die beiden, Petrus und Paulus, die haben beide ganz, ganz verschiedene Herausforderungen und so innere Mauern gehabt. Aber beide werden dann, das werden wir in den nächsten Kapiteln im Bibelprojekt dann auch noch sehen, zu Schlüsselpersonen für die Heidenmission. Also mit diesem Kapitel der Bekehrung von Cornelius, die dann auf dieses Treffen zwischen Petrus und Cornelius folgt. Danach beginnt die Heidenmission. Paulus zieht dann nach Griechenland und erzählt dort auch allen Nichtjuden von Jesus, was bis zu dem Zeitpunkt undenkbar war. Aber damit wird eigentlich so dieses neue Kapitel in der Menschheitsgeschichte eingeläutet, dass nicht mehr nur Juden Gemeinschaft mit Gott haben können, sondern alle, die es wollen, alle, die eine Offenheit für Gott haben. Und ich bin überzeugt, dass Gott genau heute Morgen auch bei uns innere Blockaden, innere Mauern, diese Gedankenkonstrukte, die euch jetzt vielleicht sogar schon für euch selber in Sinn gekommen sind, dass er die einreißen möchte und mit uns darüber gehen möchte, dass er sie durch seine Wahrheiten austauschen will. Gott möchte uns seinen Blick auf unsere Mitmenschen schenken. Und Gott möchte, dass wir ihn Gott sein lassen und nicht wir uns an diese Stelle setzen. Und genau an dem Punkt wird ja jeder Einzelne von uns vor die Wahl gestellt. Wenn Gott dir zeigt, wie er dich neu ausrichten will, dann ist die Frage, ob du dich überwinden willst oder in deinen alten Mustern stecken bleiben möchtest. Da ist die Frage, springst du aus dem Flugzeug oder bleibst du im sicheren Flugzeug? Und Jesus ist in diesem Ganzen auch keine Zaubermaschine. Da klopfen wir nicht einmal an und dann ist das Ganze durch, dann denken wir nie wieder irgendwelche komischen Gedanken über andere und haben es dann auf einmal begriffen, sondern Jesus möchte uns da in einen Prozess reinführen. Immer, immer wieder über unsere Hürden drüber zu gehen, die zu überwinden. Und das kostet jedes Mal aufs Neue wieder Überwindung. Und wenn du jetzt bisher noch nichts mitnehmen konntest, dann hör jetzt noch mal ganz gut zu. Weil du selber kannst diese Mauern, diese inneren Blockaden, kannst du nicht überwinden. Und du musst es auch nicht. Weil es jemanden gibt, der für dich und für mich alles überwunden hat. Selbst den Tod. In Römer 8, Vers 37, da heißt es, mehr als Überwinder sind wir durch den, der uns geliebt hat. Und dieser Vers ist so herausfordernd, weil er uns im Prinzip genau das sagt. Wir sind es nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Liebe Jesu sind wir Überwinder, können wir Überwinder sein. Und Überwinder sein durch die Liebe Jesu heißt, dass wir uns lieben lassen von Jesus mit all unseren Macken und Kanten und ihn reinlassen, dass er uns neu ausrichtet. Und diese Liebe Jesu wird ja am Kreuz sichtbar. Das ist der Ort, wo Jesu Liebe sichtbar wird. Und ich finde das so spannend und so herausfordernd eigentlich, dass es in Römer 5, Vers 8 heißt, dass sich genau darin Gottes Liebe erweist, dass er seinen Sohn gegeben hat, als wir noch Sünder waren, als wir es noch nicht hinbekommen haben, als wir noch nicht mal drüber nachgedacht haben, Gott diese Liebe zu erwidern. Genau darin liegt dieser Schlüssel. Unsere Sünde war da, Jesus hat sich gegeben und trotz unserer Sünde liebt Jesus uns, sodass wir nicht mehr derselbe Mensch bleiben müssen, sondern durch ihn transformiert, verwandelt werden dürfen. Und ich möchte dich jetzt herausfordern heute Morgen mit all diesen Dingen, die dich innerlich blockieren, die solche Mauern in deinem Leben darstellen, zu Jesus zu kommen. Jesus hat die Macht, diese Mauern zu überwinden. Wenn du willst. Und Ich bin fest davon überzeugt, dass der ein oder andere von euch jetzt schon solche Dinge im Kopf hat, die vielleicht solche Mauern sind, wo Gott ganz sanft anklopft und zu euch spricht, so wie Jesus auch zu Petrus und Paulus gesprochen hat, wie er sich ihnen gezeigt hat, was für sie dran ist. So ist für jeden von uns heute auch was dran. Und ich wünsche mir das, dass wir jetzt diese Zeit im Lobpreis gleich nicht nur dazu nutzen, Gott anzubeten, sondern darauf zu reagieren, was Gott gerade in eure Herzen reingesprochen hat. Jeder in seiner Weise. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle zum Gebet rennen müssen. Aber ich glaube, jeder von euch wird merken, was heute dran ist, sich vielleicht hinzuknien und Gott tatsächlich um Vergebung zu bitten für solche falschen Einstellungen. Oder auch Schmerz, ihm einfach zu bringen. Also kommt gerne zum Gebet, aber reagiert darauf, wenn Gott zu euch spricht. Kommt mit allem, was euer Herz schwer macht, zu Jesus. Amen.